MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des MenaTalk. Unser heutiger Gast ist Iman Sefati. Er ist Journalist bei der BILD. Er ist gebürtiger Iraner und er ist insbesondere auch Beobachter, politischer Beobachter der aktuellen Ereignisse des Aufstands im Iran. Und darum soll es heute auch gehen. Iman, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank und danke für die Einladung. Ich finde es wichtig, dass wir darüber heute reden und danke, dass ihr immer wieder über Iran berichtet, weil am Ende, wir müssen diese mutigen Menschen im Iran berichten. Jede Berichterstattung hilft und rettet Leben im Iran.
Herr Sefati, Sie beobachten die Entwicklung im Iran sehr genau, teilen auch sehr viel in den sozialen Medien. Wenn wir auf die vergangenen Wochen blicken, was war denn der konkrete Auslöser der Proteste und wie hat sich dieser seitdem entwickelt?
Die Auslöser war tatsächlich die Proteste aus Basar, aus den Seitenhändler, die letzte Säule des Islamischen Republik, die Jahrzehnte tatsächlich auch die Mullahs-Regime unterstützt haben. Die iranische Währung hat seinen Wert extrem verloren. Dadurch sind die Preise gestiegen. Die Händler konnten nicht mehr kalkulieren, was sie verkaufen oder was sie kaufen sollen. Und irgendwann sind sie auf die Straße gegangen. Die erste zwei Tage war tatsächlich aus Basar. Aber die Entwicklung hat gezeigt, dass diese Proteste nicht mehr nur Basaris sind oder nicht nur um Frauenrechte oder Ethnienrechte. Also es ist eine Mischung aus allem. Eine Mischung aus studentischer Bewegung, aus Basar, aber auch normale Bevölkerung, die frei leben wollen. Und das hat sich ja landesweit verbreitet, mit einem großen Unterschied, dass dieses Mal auch die Reza Pahlavi, schon Sohn des Schah, tatsächlich sich als Oppositionsführer hingestellt hat. Und auch die Leute, anhand die Parolen kann man auch die erkennen, dass sie zufrieden sind, dass jemand da ist im Exil, die wahrscheinlich diese Führungsrolle übernimmt. Und das hat tatsächlich bei die letzte Proteste in den vergangenen 40 Jahren gefehlt, was dieses Mal anders war.
Genau, der Protestzyklus ist ja aktuell wirklich ganz anders als die vorherigen Erhebungen, die es im Iran die letzten Jahre schon gab. Welche historische und politische Bedeutung hat denn dieser Schritt und hat auch Reza Pahlavi in dieser Situation?
Ich möchte vorab sagen, na, wir haben im Iran sehr, sehr viele politische Gruppen, aber auch viele ethnische Gruppen. Reza Pahlavi ist eine bekannte Person. Viele Iraner kennen ihn, viele Iraner vertrauen ihm, weil der gehört zu wenigen Personen, die wieder Reformist war, wieder Reform im Iran unterstützt hat, wieder linke Politik. Und vor allem, weil kein Judenhass sei. Man muss ehrlicherweise sagen, viele prominenten Politiker, die jetzt auch gerade gegen das Mullahs-Regime kämpfen, ich will keinen Namen nennen, aber viele von denen haben eine Vergangenheit, dass sie Reformisten unterstützt haben, dass sie zum Beispiel Briefe rausgegeben haben, die gegen Israel war. Und das haben die Leute gesehen. Und deswegen, man vertraut diese Person. Aber andersrum, man muss auch unbedingt sagen, wir dürfen nicht von jetzt sagen, welche Regierungsform oder welche politische Figur in einem freien Iran das Land präsentiert wird. Die Iraner entscheiden am Ende selbst in einer freien Wahl, welche politische Figur und welche Regierungsform sie bilden wollen. Wer das Gegenteil sagt, will natürlich das Recht von Iraner wegnehmen, wofür die Menschen jetzt gerade im Iran auf der Straße sind. Selbstbestimmungsrecht. Daher, was danach passiert, wissen wir nicht, aber zurück zu Ihrer Frage. Er ist ein Mann, der tatsächlich jetzt bewiesen ist, dass viele Menschen auf ihm zuhören, dass er geschafft hat, diese Einheit im Iran zu bilden, was sehr wichtig ist und zeigt, dass eine Führungsrolle während der Proteste ganz wichtig ist. Und man sieht ja, ob es in Kurdistan, Baluchistan, in Teheran, überall, man hat seinen Namen gerufen. Aber nochmal, es ist wichtig zu sagen, nicht alle wollen Monarchie zurückhaben, nicht jeder, der seinen Namen ruft, auch darunter ich bin Republikaner, aber seine Anhänger.
Gibt es denn aktuell noch andere Oppositionsgruppen oder Oppositionseinheiten, die Möglichkeit hätten, auch eine Mehrheit zu bilden?
schwierig zu sagen. Wir haben ja viele Oppositionsgruppen, darunter zum Beispiel Volksmujahedin, die viel besser als die andere auch organisiert ist, auch finanziell, aber unter Iraner meiner Meinung nach extrem verhasst ist. Eine Gruppe, die meiner Meinung nach wieder links ist, islamistisch ist und unter Iraner nicht gelebt, beliebt. Es gibt auch viele kleine politische Parteien. Aber, wie gesagt, da sie in Vergangenheit einige Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel Volksmujahedin, die mit Saddam zusammengearbeitet haben, Iran angegriffen haben, oder Gruppen, die in Vergangenheit mit Reformisten zusammengearbeitet haben, ist sehr, sehr schwierig, dass man eine Mehrheit im Iran zu bilden. Mhm. Aber ich hoffe, dass die Iran-Opposition irgendwann zusammenarbeitet, vereint wird und selbstverständlich hoffe ich, dass wir alle zusammen gegen das Mullahs-Regime kämpfen, aber ich sehe tatsächlich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass bald diese Einheit oder diese Vereinigung stattfindet. Aber Reza Pahlavi spielt eine große Rolle, weil viele aus der republikanisches, Reza Pahlavi spielt eine ganz große Rolle, weil er geschafft hat, viele Leute aus der Republikaner-Szene, viele sogar aus der linken Szene, aber auch viele Anhänger, die aus der Monarchie-Szene kommen, zusammenzubilden und erstmal zu große Proteste zu bewirken und wahrscheinlich die Übergangszeit nach Mullahs Regime zu übernehmen.
Danke. Das Regime hat ja leider auf die Proteste der letzten Tage mit vollster Härte reagiert. Wir sprechen von sehr vielen Toten, Verschleppten, Verhafteten. Es gab einen Internet-Blackout, der immer noch besteht. Es kommen kaum Bilder nach außen, kaum Videos nach außen. Was macht denn diese Brutalität aktuell mit der Bevölkerung? Erzeugt sie aktuell vor allem Angst oder erzeugt es noch mehr Widerstand gegen das Regime?
Ja, die Bilder, was wir gesehen haben, da kann man schon deutlich sehen, wie brutal dieses Regime ist. Wenn man auf der Straße, die Menschen sind auf die Straße gegangen mit dem Wissen, wenn sie auf die Straße gehen, dass man wahrscheinlich nie wieder nach Hause kommen kann, dass man in Mullahs Gefängnissen landen wird, dass man vergewaltigt, gefoltert werden wird. Mit diesem Wissen sind diese mutigen Frauen und Männer auf die Straße gegangen. Jung, alt, Mann und Frau. Aber jetzt ist die Phase, wo man gesehen hat, dass Tausende erschossen wurden und Zehntausende wahrscheinlich im Gefängnis gelandet sind. Angst ist da. Der Art der Prozess hat sich geändert, dass weniger Menschen auf der Straße gegen das Mullahs-Regime protestieren, sondern zum Beispiel immer ab 20 Uhr über die Dächer, über Balkons, über die Fenster, aus den Fenster Parolen rufen, die gegen das Mullahs-Regime sind. Das heißt, die Angst ist natürlich da. Wir sind am Ende Menschen. Wir wollen nicht umsonst sterben oder unsere Leben riskieren, vor allem nachdem wir gesehen haben, dass ausländische Hilfe anscheinend doch nicht kommt, wie es versprochen wurde. Aber die Art der Prozess hat sich geändert. Der Widerstand ist da. Der Widerstand gegen das Mullahs-Regime war noch nie so groß. Wir haben die Bilder gesehen. Noch nie habe ich persönlich Bilder gesehen, dass Zehntausende Menschen sich vor der Revolutionsgarde-Apparat stellen, aber trotzdem mutig gegen das Regime eskalieren. Das schönste Beispiel war, wo ich mal aus Isfahan Bilder gesehen habe, dass Menschen sich vor der Schlägertruppe gestellt haben und skandiert haben, das ist der letzte Schlacht, Pahlavi wird zurückkehren. Das muss man sich überlegen. Wir reden nicht über Demos hier in Berlin, wo Polizisten da sind, um Ordnung zu behalten, sondern über eine Regierung, über ein Regime, die bereit ist zu töten, dich mitzunehmen, foltern. Und das zeigt, der Widerstand ist zu groß. Und auch wenn es jetzt vielleicht in eine andere Phase gegangen ist oder eine andere Art von Protest, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Regime schafft, diese Menschen von Protest abzuhalten.
Das Regime versucht ja mit diesen Internetabschaltungen und digitaler Zensur eine Kontrolle wieder zu erlangen, die sie auch zeitweise zu einem großen Teil verloren hat. Welche Rolle spielen denn dabei auch die digitalen Medien und internationale Öffentlichkeit für diesen Aufstand, für diese, man möchte eigentlich fast schon Revolution sagen? Also sprechen wir zum Beispiel über Starlink, das quasi versucht, für den Iranerinnen die Möglichkeit zu geben, weiter das Internet zu benutzen. Ist das relevant? Sollen Menschen den Iranerinnen weiterhin helfen, versuchen auch über Snowflake Internetmöglichkeiten zu bieten? Wie kann man helfen?
Unbedingt. Wir haben ja insgesamt laut Medienberichten 50.000 Starlinks-Geräte. Wie viele davon aktiv sind, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, es ist jetzt die einzige Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren. Man muss auch sagen, diese Geräte sind im Iran sehr teuer. In Deutschland kosten zwischen 300 bis 500 Euro. Aber bis diese Geräte über Kurdistan oder Bandar Abbas nach Iran geschmuggelt werden, kosten diese Geräte um die 1.000 Euro. Zwischen 800 bis 1.000 Euro, wenn man überlegt, dass ein Eingestellter im Iran nur um die 100, 150 Euro im Monat verdient, dann weiß man, nicht jeder kann sich das finanzieren. Aber jeder, der Starlink hat, diese ganzen Videos, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, vor allem seit letzter Woche Donnerstag, Internet abgeschaltet wurde, sind rausgekommen nur durch Starlink. Daher ist es wichtig, dass wir, wenn ich sage Westen, wir, meine ich westliche Länder, demokratische Länder, dass wir endlich mal schaffen, eventuell eine kostengünstige oder am besten kostenfreie Zugang für die Menschen im Iran mit Internet zur Verfügung stellen. Ich bin kein Techniker, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich denke, das ist möglich, wenn Amerikaner, Deutschen, Franzosen das irgendwie überhaupt wollen. Aber andersrum zurück zu sozialen Medien. Soziale Medien sind unsere Waffen. Der Kampf auf Social Media ist heutzutage sehr wichtig. Das sehen wir ja zum Beispiel auch auf TikTok, was die Chinesen zum Beispiel geschafft haben, ne? Es ist wichtig, dass wir normale Bevölkerung wie du und ich unbedingt auf Social Media aktiv bleiben. Wir müssen diese Menschen, die Iraner, diese mutigen Menschen, die Plattform geben, Öffentlichkeitsarbeit leisten, auf Twitter aktiv sein, auf Instagram, TikTok, überall aktiv sein, damit wir unsere Politiker zeigen, dass das öffentliche Interesse da ist. Wenn unsere Politiker irgendwann denken, dass das öffentliche Interesse nicht mehr da ist, dann denken sie, okay, unsere Wählergruppe interessiert sich für Iran nicht und dann machen wir einfach nichts. Und das ist dann der fatale Fehler, wenn soweit ist.
Genau, da kommst du gerade schon auch zu einem guten Thema. Du forderst ja auch schon seit längerem die iranischen Revolutionsgarden in der EU auch auf die EU-Terrorliste zu setzen. Das ist bisher nicht passiert. Die EU ist auch weiterhin sehr zögerlich, in der aktuellen Situation. Wie bewertest du denn die bisherige Reaktion der europäischen Politik?
Die europäische Außenpolitik, vor allem auch Deutschland, ist leider ein Desaster. Nicht nur über das Thema Iran, Ukraine, überall, Israel, die haben es leider versagt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber jetzt zurück zur Revolutionsgarde. Viele Politiker sprechen die ganze Zeit. Die wollen, dass die Revolutionsgarde auf der Terrororganisationsliste landet. Und die schieben sich immer die Schuld auf den anderen. Es ist jetzt, ich sage wirklich mit vollem Herz, die Revolutionsgarde muss jetzt auf die Terrorliste gesetzt werden. Nicht morgen, nicht in 2 Wochen, nicht in 1 Monat. Jetzt sofort. Wir müssen die Mullahs zeigen, wer Terror ausübt, wer seine eigene Bevölkerung auf offene Straße schießt und das noch Tausende, der muss als Terrororganisation eingestuft werden. Und wenn jemand behauptet, dass die anderen schuld sind, dann muss man mit Namen erwähnen. Das heißt, wenn Deutschland sagt, die Franzosen sind dagegen, dann muss man öffentlich darüber diskutieren. Wir können nicht wieder monatelang warten und diskutieren und am Ende, wahrscheinlich in 2, 3 Monate, nochmal auf den Punkt oder da ankommen, wo wir vor 3 Monaten waren. Es ist Zeit, wirklich offen darüber zu diskutieren. Nicht nur Revolutionsgarde muss auf der Terrorliste gesetzt werden, sondern auch die Terrorbotschafter mussten ausgewiesen werden. Leute, die unsere Staatsbürger verschleppt haben, deutsche Staatsbürger, wie Jamshid Sharmat, nach Iran gebracht haben, gefoltert haben. Eine Regierung, die hier in Berlin Anschläge ausgeübt hat, in Europa Anschläge geplant hat, wie der damalige Konsulatmitarbeiter aus Österreich, die zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Diese Botschaftshäuser müssen geschlossen werden. Ich frage mich noch, wie lange wollen wir noch wegschauen? Nicht wegen den Menschen im Iran, auch für unsere eigene Sicherheit, damit keine Anschläge hier auf europäischem Boden organisiert und geplant wird.
Wären das auf jeden Fall auch Risiken, die entstehen, wenn die europäische Politik bei ihrer Zurückhaltung bleibt?
Definitiv, definitiv. Erstens, für die Menschen im Iran, wir werden wahrscheinlich demnächst Massenhinrichtungen sehen, auch wenn die Mullahs behaupten, dass es Massenhinrichtungen nie wieder passieren wird. Aber eine Terrorregime, die bereit ist, 5, 10, 12.000 Leute innerhalb von kurzer Zeit zu erschießen, dem ist nicht mehr zu vertrauen. Die Mullahs haben nur gelernt, ihre Narrative gut an uns zu verkaufen. Die haben nur gelernt, gut zu lügen. Und leider, unsere Politiker fallen immer wieder darauf ein. Sei es die Mullahs-Regime, Assad-Regime oder der Russland, Putin. Daher, wir müssen Konsequenzen zeigen, wir müssen keine Angst haben, wir müssen deutlich über Probleme sprechen und unsere Politiker müssen wirklich handeln, bevor es zu spät ist. Und nicht, wie gesagt, auch nochmal, nicht nur für die Menschen im Iran, aber auch für unsere Staatsbürger. Stellen Sie mal vor, morgen passiert hier in Berlin ein Anschlag gegen Oppositionelle. Darunter werden nicht nur Iraner oder Deutsch-Iraner sterben. Darunter werden vermutlich auch deutsche Staatsbürger ums Leben kommen. Dieses Regime unterstützt Hamas, Terrororganisationen wie Hezbollah. Sie arbeiten mit kriminellen Gruppen innerhalb Europa. Daher, unsere eigene Sicherheit ist leider in Gefahr. Auch wenn wir nicht wahrhaben wollen, leider, die Politiker.
Donald Trump wollte intervenieren, wollte den Iranern zur Hilfe kommen und hat seine Meinung jetzt wieder geändert. Er vertraut jetzt den Mullahs. Er hat quasi der Aussage vertraut, dass keine Hinrichtungen mehr stattfinden, wie Sie eben gerade auch schon gesagt haben. Es ist natürlich schwer nachvollziehbar, dass man einem weltweit bekannten Terror- und Hinrichtungsregime in dieser Hinsicht traut. Er hat gesagt, wir werden abwarten und sehen, wie es läuft, mit dem Blick auf die militärische Option. Wie wichtig wäre denn jetzt diese Intervention genau zu diesem Moment gewesen und was hätte das an der Situation ändern können?
Schauen, die Menschen sind nicht nach Trump auf der Straße, nicht nach Aufruf von Trump auf die Straße gekommen, sondern die waren schon auf der Straße. Aber als er Mittwochabend oder Donnerstag früh letzte Woche gesagt hat, ey, wenn die Mullahs euch erschießen, dann komme ich euch helfen. Ungefähr so hat er das ausgedrückt. Da sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen, mit der Hoffnung, dass Trump was dagegen unternimmt. Die haben Hoffnung gehabt. Heute haben wir Donnerstag. Es ist eine Woche her, dass Trump Hilfe versprochen hat. Und man weiß ja inzwischen, dass Tausende ermordet wurden und Tausende im Gefängnis gelandet sind. Ich finde echt extrem verantwortungslos von amerikanischer Präsident, Hilfe anzubieten, aber genau da, wo die Menschen die Hilfe brauchen, zu ignorieren und sie fallen lassen. Ich denke, ich bin kein Militärexperte, aber wenn Amerikaner militärische Ziele von dem Mullahs-Regime angegriffen hätten, dann hätten wir definitiv weniger Tote. Da hätten wir wahrscheinlich auch andere Ergebnisse als heute. Und vor allem, dann hätten wir ein Signal an das iranische Volk gezeigt, ja, wir stehen hinter euch wirklich. Wir wollen euch wirklich helfen und wir wollen wirklich das Terrorregime vernichten. Aber wenn wir nur Hilfe anbieten und nichts tun und bei Tweets zu bleiben, nur Tweets schreiben, dann schicken wir an das Mullahs-Regime ein Signal. Ihr könnt machen, was ihr wollt und wir schauen zu.
Die Menschen außerhalb des Iran, gerade jetzt hier auch in Europa, haben die eine Möglichkeit, die Iranerinnen noch weiter zu unterstützen, auch auf Seiten der Regionalpolitik zum Beispiel. Was kann man jetzt ganz konkret machen, damit diese mutigen Menschen nicht einfach in dieser Aufmerksamkeitsökonomie verschwinden?
Wichtig ist, wie du sagst, egal wo die Menschen sind, ob sie in großen Metropolen wie Berlin, London, Paris sitzen oder in kleine Städte, Hannover oder in kleine Dörfer, ne? Wichtig ist, dass man die Politiker anschreibt, anruft, anspricht, dass man sagt, das Leben von Tausenden, Millionen Menschen in Gefahr ist, aber auch vor allem unsere Sicherheit in Europa. Wenn die Aufmerksamkeit weg ist, wenn unsere Politiker denken, dass die öffentliche Interesse nicht mehr da ist, da ist es eine riesige Gefahr, dass tatsächlich Mullahs wieder zurück zur Normalität kehren. Und wenn ich sage Normalität, heißt wieder hinrichten, Terroranschläge ausüben, Terrororganisationen finanzieren. Daher ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir mit unseren Politikern im Kontakt bleiben. Auch wenn wir das Gefühl jetzt momentan haben, dass wir leider im Stich gelassen wurden, aber wenn wir jetzt loslassen, da haben die Mullahs gewonnen. Daher mein Appell an alle Iraner, an alle Deutsch-Iraner, an alle, die uns jetzt gerade zuhören und zusehen, bitte nicht aufgeben. Es ist nicht Zeit, um aufzugeben. Es ist Zeit, dass wir unsere Wut zeigen, genau wie die Menschen im Iran, die ihre Wut und Widerstand gezeigt haben. Nicht aufgeben, trauern machen wir später. Jetzt ist Zeit, wir befinden uns leider in einem Krieg, nur mit einem Unterschied, dass eine Seite der Unterdrückungssystem hat, Geld hat, Macht hat und auch ausländische Unterstützung, Goldstaaten und. Und wir mit leeren Händen stehen. Aber unsere Waffen sind Social Media, unsere E-Mails-Account, unsere Telefonate, unsere Medien.
Wenn wir jetzt kurz nach vorne blicken, wie schätzen Sie denn die Zukunft dieser Bewegung gerade ein? Gibt es trotzdem noch eine reale Chance, dass das Regime fällt?
Schwierig. Sehr schwierig. Ich will ja real bleiben. Ich will keine Fantasie erklären oder Fantasie sagen. Aber ich hoffe, ich wünsche mir. Aber abgesehen von das Endergebnis, wir haben schon bereits gewonnen. Wir haben hier gewonnen, weil wir die Welt gezeigt haben zum 5., 6. Mal innerhalb von kurzer Zeit. Die Iraner wollen das iranische Regime nicht. Wir wollen kein islamistisches Regime. Wir wollen keinen Islamisten an die Macht haben. Die junge Generation, diese Z-Generation, die 16-, 17-Jährigen, die auf die Straße gegangen sind, die haben es gesagt und gezeigt, was für ein demokratisches, säkulares Iran sich wünschen. Daher, ich bin, wie viele andere Iraner, jetzt in diesem Moment traurig, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so fallen wird, wie wir das gewünscht haben. Wir haben gewonnen, auch wenn der Preis dafür sehr, sehr hoch war oder hoch ist. Wichtig ist, dass unsere Politiker verstanden haben, hoffentlich, mit was für ein Regime sie politisch und wirtschaftlich handeln.
Vielen Dank für diese klare Einordnung, Iman Sifati, auch für den wichtigen Blick auf die aktuelle Situation im Iran.
Herzlichen Dank. Danke dir. Danke euch.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke und teilen Sie den Beitrag in den sozialen Medien. Weitere Analysen, Hintergründe und Gespräche finden Sie regelmäßig bei MENA Watch. Mein Name ist Jasmina Remi. Bis zum nächsten MENA Talk.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.